Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt. Mein Name ist Johannes Metzger und ich spreche wie immer mit der wundervollen Eva Mayerhöfer, beziehungsweise wie fast immer, außer in den anderen Interviews. Wie geht's dir?
Stimmt. Hallo Johannes, gut geht's mir.
Schön.
Ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen, weil ich hätte eine Frage.
Bei dem schönen Wetter?
Bei dem schönen Wetter. Meine Frage wäre, wir haben jetzt viel erzählt und mir geht es ja immer darum, was kann ich aktiv tun, um mein Geld zu vermehren, um mein Geld für mich arbeiten zu lassen. Und ich mache das in meinem Leben immer so, dass ich mir quasi anschaue, wie machen andere Leute das, andere Institutionen das, die irgendwas schon gut können, was ich noch besser können möchte. Und meine Frage wäre, gibt es zum Beispiel was wir von den Banken lernen können, weil die, zumindest in meiner Wahrnehmung, ja schon irgendwie gut mit Geld umgehen, also zumindest ihr Geld gut vermehren können?
Mhm. Ja, ist so. Und da würde ich sogar sagen, weil Banken das Geld sind, sozusagen. Und um das einmal zu erklären, wäre es ganz gut, wenn wir einmal in die Geschichte vom Geld schauen. Das heißt, uns letztlich angucken, wie ist Geld entstanden?
Okay.
Wie haben die Banken das gemacht? Weil auch das ist ja eine Kreation von uns Menschen. Es ist keine Bank in der Natur irgendwo zu finden, sondern wir haben die erschaffen.
Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es gibt da vermutlich auch eine Geschichte dahinter. Erzähl mal.
Also, im Prinzip fangen wir ganz von vorne an. Und ganz von vorne heißt im Prinzip, dass es früher quasi zwei Gruppen von, ich nenne sie jetzt mal Neandertaler gab, die dementsprechend sich aufgeteilt haben in Jagen und Sammeln.
Mhm.
Also das heißt, da gab es eine klassische Aufgabenverteilung im Sinne von, so machen wir das Ganze effektiver und der eine Part sammelt, der andere Part jagt.
Mhm.
Damit war auch die Spezifizierung ein bisschen klarer und genauer.
Okay.
Trotzdem haben die Leute da alles andere drumherum alles gemacht. Das heißt, sie konnten alle ihre Wigwams und Häuser bauen, sie konnten alle, also alle Berufe, die es damals gab, haben alle irgendwie erfüllt.
Mhm.
Ja. Und irgendwann kamen Städte zusammen, also viel mehr Menschen zusammen und es hat irgendwann Sinn gegeben, weil auch die Berufe komplizierter geworden sind, wie jetzt zum Beispiel Schmied sein oder sowas in die Richtung.
Das heißt, plötzlich musste man ein Rad bauen können, schneller bewegen zu können.
Genau, exakt. Und dann war es wichtig, sich noch mehr zu spezialisieren.
Mhm.
Das heißt, die Menschen haben angefangen, die Sachen zu bauen, in denen sie gut sind, und die dann zu tauschen.
Das heißt, jeder hat den Job übernommen, den er gut kann
genau.
Und hat dann quasi mehr Wert für die Gemeinschaft geschaffen.
Exakt, zu spezifizieren.
Mhm. Ja,
also ähnlich wie das früher war, zwei Gruppen, Jäger und Sammler, nur weitaus komplizierter, dass wirklich jeder Einzelne eine eigene Aufgabe hatte und dann getauscht hat, was aus dieser Aufgabe rauskam.
Das heißt, es gab dann 100 Gruppen, die miteinander getauscht haben, sagen wir mal.
Genau, exakt.
Okay.
Und das war dann irgendwann relativ kompliziert, weil Ware gegen Ware getauscht wurde. Und kompliziert deswegen, weil du deine Ware ja in den meisten Fällen immer dabei haben musstest.
Und bei 10 Eiern geht es, aber wenn ich eben den ganzen, keine Ahnung, Pferdefuhrwerk tauschen möchte, ist das schwierig.
Blöd dabei zu haben, exakt. Und muss man ja angucken, das heißt, man muss sich mal anders treffen und so weiter und so fort. Gleichzeitig war es schwierig zu definieren, welchen Wert hat denn jetzt dieser Pferdewagen und wie viel Eier kann ich dafür verlangen. Also das heißt, es war relativ willkürlich. Das hing viel von Tauschgeschick ab. Und von Verkaufsgeschick und dementsprechend ja absolut variabel.
Das und hätte, so viele Eier, wie ich für einen Pferdewagen bekomme, hätte ich vielleicht auch gar nicht gebrauchen können.
Genau, exakt. Das heißt, auch da in der Geschichte unter Umständen nicht geschickt mit Eiern zu bezahlen. Also vielleicht hat der dann den Wagen verkauft, hat ein Eier-Flatrate bekommen für 10 Jahre, bis der Wagen abbezahlt war. Nur auch da recht ungeschickt.
Mhm. Ne?
Also letzten Endes ein gutes Beispiel. Genau. Und dann ist man quasi irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, was könnten wir statt dem 1:1 Tausch mit reinnehmen, um etwas anderes zu tauschen, was leichter ist und sich in alles umtauschen lässt. Und da gab es dann verschiedene Ideen wie Muscheln, Steine, auch richtig große Steine gibt es auch.
Was ja inflationär ist, weil da findet man vermutlich mehr davon.
Genau, richtig, exakt. Das heißt, da konnte dann jeder hergehen und konnte, wenn er geschickt war, nach den Muscheln tauchen. Und dann hatte er auch wieder in Anführungsstrichen Geld, was er tauschen konnte gegen Waren. Aber er hat natürlich für dieses Geld nicht gearbeitet.
Okay.
Das heißt, es war eine der ersten Schwarzgelder sozusagen, ohne dass ich eine Presse brauchte. So, und irgendwann ist man auf die Idee gekommen zu sagen, okay, wir brauchen was Individuelles, wir brauchen was, was geprägt ist und was es nur einmal gibt. Ja? Und dementsprechend hat man dann angefangen, Münzen zu schaffen, Goldmünzen, also auch aus einem Material, was rar war, und um dementsprechend das Ganze begrenzt zu halten.
Und die Prägung hat es dann quasi, sag ich mal, nachgewiesen, das ist wirklich jetzt dieses Geldstück, sage ich jetzt mal.
König, Kaiser, YZ, Rom, name it.
Okay.
Und dementsprechend waren die Prägungen bis heute übrigens immer noch auf staatlicher Seite. Mhm. Das heißt, was geprägt wird, wie es geprägt wird, ist immer noch staatlich. Wie viel von den Sachen erschaffen wird, ist banklich privat.
Okay.
Ja, also auch sehr spannende Kombination. So, und dann gab es letzten Endes Münzen. Und die Münzen wurden quasi dann irgendwann, also sie wurden zum Tausch eingelagert und dann gab es quasi eine Preisfindungsphase.
Okay.
Ja, also dann wurde irgendwann definiert, okay, wie viel Goldstücke ist denn ein Schwert wert oder ein Ei oder ein Kohl oder ein Pferdekutschwagen.
Okay.
Und das wurde dann bemessen am Wert oder an dem Wert, der da drin steckt, an den Materialien.
Zeit, die man da investiert hat.
Und an der Zeit, die man investiert hat. Genau.
Okay.
Und letzten Endes, dadurch, dass es ein freier Markt war, hat sich der Preis automatisch gefunden und auf ein Level gesetzt, der für alle Beteiligten okay ist.
Ja? Also so wie heute auch, Angebot und Nachfrage.
Freie Marktwirtschaft.
Okay.
Genau. Und wenn es einen Schmied in der Stadt gab, dann konnte der die Preise trotzdem setzen, wie er wollte. Wenn zwei dazu kamen, gab es Konkurrenz und sie haben sich dementsprechend irgendwann auf ein Level eingependelt, wo sie trotzdem Geld verdienen. Aber eben auch nicht zu teuer verkaufen.
Jetzt hatten wir diese Münzen und wie ging es dann weiter?
Genau, dann hatten wir diese Münzen. Und diese Münzen waren trotzdem, je nachdem wie wohlhabend man war, relativ schwer zu mitnehmen.
Mhm. Ja?
Das heißt, man hatte dann seinen Sack, seinen Beutel und ist damit durch die Gegend gelaufen und hat die Sachen eingekauft. Und trotzdem war das relativ schwer. Und je nachdem wie viel du davon hattest, war das natürlich auch relativ unsicher, die zu Hause aufzubewahren, weil die konnte letzten Endes jeder gewitzte Dieb, wenn man nicht zu Hause war, stehlen. Ich glaube, richtig gute Schlösser gab es noch nicht zu der damaligen Zeit.
Und wenn da ein dicker Sack rumsteht, dann findet der Dieb den halt.
Genau.
Okay.
Exakt. Und dementsprechend wollte man natürlich, wenn man Gold besaß, wenn man Münzen besaß, die irgendwo aufbewahren, wo sie sicher waren.
Mhm.
Und das Sicherste, was es damals gab, waren eben die Schmiede, weil die aufgrund ihrer Metallarbeiten die besten Tresore gebaut haben.
Okay.
Das heißt, die haben Gold gegen eine kleine Gebühr angenommen und sicher verwahrt und haben dementsprechend aus ihrem Schmiedehaus Quittungen ausgestellt.
Okay.
Ja, also im Sinne von, du gibst mir 10 Goldstücke, ich bin der Schmied und ich stelle dir eine Quittung aus und sage, 10 Goldstücke hast du bei mir im Tresor, du kannst sie jederzeit wieder haben.
Das heißt, das erste Sparbuch war das über die Schmiede.
Quasi, genau. Mhm. Und dementsprechend war es dann so, dass die Schmiedemeister irgendwann bemerkt haben, dass immer weniger Menschen das Gold tatsächlich wiederholen, was sie da haben, weil der Trend immer mehr dazu gegangen ist, einfach diese Quittungen zu tauschen. Also das heißt, man hat sich einfach Quittungen ausgestellt über kleinere Beträge, hat die einzeln einbezahlt und hat dann die Quittungen getauscht. Ja, was viel einfacher war, aber es war einfach nur ein Stück Papier.
Das heißt, der erste Geldschein war gefunden.
Der erste Geldschein war gefunden, exakt.
Okay.
Und daraus ist unser Geldsystem, unser Geldschein, so wie sie heute sind, entstanden. Es ist ein Geldspeicher und dementsprechend wird der einfach nur rausgegeben und getauscht. Es stellt einen Wert dar.
Okay.
So, und jetzt war es sehr spannend. Ein paar Schmiede sind dann auf die verrückte Idee gekommen, dass, wenn jetzt nur noch Quittungen im Umlauf sind, dass quasi das Gold, was sie in ihren Tresor haben, nicht mehr vollständig quasi abgehoben wird, sondern da ist immer 80-90% dementsprechend da. Ja? Nur ganz wenige Goldbeträge werden irgendwie mit auf Reisen genommen. Der Rest wird alles auf Quittungen ausgestellt und ist so im Umlauf. Und dann haben natürlich ein paar Schmiede angefangen, dementsprechend das anderweitig auszugeben, was dann geahndet wurde und nicht so prickelnd für viele ausgegangen ist. Aber letztendlich aus diesem ganzen Konstrukt dieser Bankgedanke entstanden ist und daraus wieder Banken.
Das heißt, dadurch, dass sie es, sag ich mal, mehrfach ausgegeben haben, war das wie, also ich konnte ja auch jemand anders dann eine Quittung dafür ausstellen oder eben Goldmünzen rausgeben, der vorher keine reingelegt hat.
Mhm.
Und damit waren das die ersten Formen der Kredite.
Genau.
Okay. Exakt.
Und für diese Kredite hat er dann einen gewissen Zins genommen wieder. Und ja, wurde dann irgendwann wieder zurückbezahlt.
Ist ja wirklich so wie heute bei den Banken.
Genau, ist wirklich so wie bei den Banken heute. Und das, was letztendlich passiert ist und auch bis heute immer gleich geblieben ist, ist, dass quasi jeder Euro, den es da draußen gibt, 10-mal verliehen ist.
Okay.
Ja, das heißt, das Geld an sich ist in physischer Form, so wie wir es kennen und in unserem Geldbeutel haben, gar nicht mehr vorhanden, sondern nur in also
nicht,
Zahlen.
Also nicht in der Menge, in der es im Umlauf ist,
genau.
Habe ich das zum Anfassen da. Und 10-mal verliehen, finde ich, das ja. Ist riesig. Das klingt echt groß.
Ja, ist es. Und es geht noch viel, viel größer. Und wir hatten schon Zeiten, da war das wesentlich größer als jetzt. Und das verändert sich auch. Also das kommt immer darauf an, wie risikobereit die Leute gerade sind, wie die Marktwirtschaft läuft und so weiter. Okay. Also viele Faktoren. Da gehen wir es nicht näher drauf ein, sonst sprengt es den Rahmen. Aber schwankend. Ja. Und solide kannst du davon ausgehen, dass bis zu 10-mal der Euro quasi verliehen ist.
Okay.
In anderen Banken wesentlich höher sogar. Also kommt immer darauf an, wo du hinschaust. Genau. Und was auch wichtig war für den Wachstum als Beispiel. Also das heißt, wenn ich Geld vermehren kann, schöpfen kann, ohne dass es tatsächlich da ist, dann kann ich natürlich auch Kredite vergeben an Unternehmen, an Schmieden, an sonstige Sachen, die mit dem Geld wieder was schöpfen können, die wieder Wert erschaffen können.
Dass die schneller wachsen können?
Genau, okay. Dass die schneller wachsen können. Und dadurch war das natürlich auch ein, wie sage ich das, ein Werkzeug, ein Tool für eine wachsende Wirtschaft.
Mhm.
Ja? Also im Prinzip super sinnvoll. Und dann gab es noch was, das nennt sich Goldstandard.
Ja.
Das heißt, der Goldstandard war das, wovon wir es gerade hatten mit den Schmieden, dass eben die Menge an Gold tatsächlich im Tresor sein musste, wie an Quittungen draußen war.
Und das hat beim Schmied schon nicht funktioniert. Genau. Und das ist heutzutage in den Banken auch so, dass es nicht genau. Mehr der
das
Fall ist.
Das hat beim Schmied schon nicht funktioniert und dann hat man es einfach direkt gelassen. Sozusagen.
Okay.
So kann man das interpretieren, ja. Und ja, dementsprechend wäre dann die Frage... Also der Goldstandard wurde dann aufgehoben. Mhm. Das heißt, die Banken konnten so viel Geld schöpfen, wie sie wollten, was gut für die Wirtschaft war, was jetzt mit der Zeit ein bisschen ausgeufert hat, weil sie es quasi in grenzenloser Sache tun und auch die Privatwirtschaft damit fördern, was nicht so prickelnd ist. In meinem Bild von Welt. Genau. Und die Frage wäre, woher kommt das Geld denn? Also es ist ja physisch nicht da.
Mhm.
Ja? Also wir haben keinen Goldwert dahinter in irgendeiner Form, sondern es ist einfach nur ein, letzten Endes ein Klick im Computer. Ja? Und es gibt ein schönes Beispiel, um mal zu verdeutlichen, wie intelligent dieses System ist.
Okay. Und
um wieder zu der eigentlichen Frage...
Das Bankensystem.
Genau, das Bankensystem. Um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, was können wir von den Banken lernen? Wenn du jetzt zur Bank gehen würdest, beziehungsweise du möchtest eine Immobilie kaufen,
ja,
dann gehst du zur Bank
und
möchtest dafür einen Kredit haben. Du hast eine gewisse Eigenleistung aufgebracht, du investierst dein Geld, möchtest den Kredit haben und damit dein Haus zu kaufen. So, jetzt ist die Bank, deine ortsässige Bank, Volksbank, Sparkasse, Deutsche Bank, name it, whatever, angehalten zu gucken, ob du kreditwürdig bist, ob du das auch zurückzahlen kannst und gibt dir dann einen Kredit.
Okay.
Was wichtig ist, was auch die meisten nicht wissen, ist, dass die Bankleitzahl einer Bank auch nur ein Konto ist. Das ist quasi das Konto von der Bank, wo die Bank bei der Zentralbank Geld anfordert.
Ah, das heißt, ich nehme den Kredit gar nicht bei meiner eigenen Bank in Wirklichkeit, also nicht bei denen liegt das Geld rum, was ich bekomme, sondern das liegt dann auch wieder bei einer Bank hinter der Bank über die Zentralbank.
Genau.
Ein quasi. Zungenbrecher.
Ja, exakt. Und letzten Endes ist es so, ja. Also das heißt, die Bank im Dorf ist nur der Vermittler, ist nur der Endverkäufer. Da liegt ja kein Geld mehr, schon lange nicht mehr. Ja?
Okay.
War zwischenzeitlich so, ist mittlerweile nicht mehr so. Und das Geld, was du an Kredit bekommst, wird quasi dadurch, dass nichts hinterlegt ist an Wert, auch aus dem Nichts erschaffen.
Okay.
Okay? Das heißt, kann man sich so vorstellen, dass da jemand sitzt vor dem Computer, der drückt einmal auf die 0 und nochmal auf die 0 und setzt vorher eine 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem, was du brauchst, hin, drückt auf Enter und dann erscheint es auf deinem Konto.
Mhm.
Ja? Das heißt, es hat keinen reellen Gegenwert mehr.
Okay.
Was aber einen Gegenwert hat, ist den Mehrwert, den du erbringen musst, den Zins, den du der Bank zurückbezahlst.
Ja, weil das heißt, für den muss ich ja wieder arbeiten.
Genau. Das heißt, du bezahlst das zurück, was eigentlich gar nicht da war, plus das, was du erwirtschaftet hast und da ist.
Okay.
Ja? So, vielleicht ein
mach ein konkretes
Beispiel. Konkretes Beispiel nochmal. Konkretes Beispiel, drei Leute sind auf einer Insel und machen diesen Tauschhandel. Der eine pflückt Bananen, der andere Kokosnüsse und der dritte geht fischen. Und dann kommt ein Banker angespült an diesen Strand und sagt, hey, was macht ihr da? Und sie sagen, wir tauschen. Und du sagst, okay, wenn ihr tauscht, ist es doch völlig umständlich. Ich gebe euch ein bisschen Geld und dann könnt ihr viel, viel besser tauschen, weil ihr müsst die Ware nicht immer mitschleppen. Das ist eine coole Idee. Und der Banker gibt jedem 10 Goldstücke und sagt, dafür, dass ich euch diese Goldstücke leihe, gebt ihr mir jedes Jahr 10% zurück.
Ah, das heißt, er behält dann Bananen auf dem Weg dazwischen ein oder Fische oder wie auch immer.
Ohne dass er selbst was an Wertschöpfung mit dazugegeben hat, außer dieses Geld zu verleihen. Und das ist auch ein gewisser Teufelskreislauf, in dem wir immer wieder stecken. Das ist so dieser Zwang zum Wachstum sozusagen, den wir auch haben. Weil es müssen ja jedes Jahr 10% on top erwirtschaftet werden. Das heißt, es müssen 10% mehr Kokosnüsse, 10% mehr Fische, 10% mehr was auch immer geangelt werden.
Damit es trotzdem für die drei, die tauschen, reicht.
Genau, damit es für alle vier reicht. Und damit sind wir in einer ständigen Abhängigkeit mit den Banken sozusagen. Okay. Und deswegen ist dieses Geschäftsmodell von den Banken auch so unglaublich intelligent.
Weil sie im Endeffekt eine Vermittlungsgebühr bekommen, ohne dass sie sich dafür bewegen müssen.
Exakt. Genau.
Okay. Wie kann ich dieses Modell von, also ich finde das ja schon eine coole Geschichte, dass super ich sage, cool, meine Hände müssen sich nicht immer bewegen, dass ich Geld bekomme. Wie kann ich das jetzt in meine eigene Strategie einbauen?
Ja. Also im Prinzip ist es relativ leicht. Die meisten Menschen da draußen sind, genauso wie du sagst, so unterwegs, dass sie mit ihren eigenen Händen in ihrer Arbeit, in ihrem Schweiß, in ihrem Tun Geld erwirtschaften. Das heißt, sie tauschen im Prinzip Arbeitskraft gegen Geld, für das sie sich wiederum Dinge kaufen können. Die Banken, also in dem Beispiel, so wie ich es erzählt habe, in dieser Geschichte, machen, wie du sagst, die machen auch eine Arbeit. Ja, die leihen das Geld, aber es ist keine wertschöpfende Arbeit im Sinne von, ich pflücke diese Bananen. Seine Verwaltungsarbeit, die auch völlig gerechtfertigt ist. Sie möchte es nicht schlecht reden. Ja, ist alles gut. Und dementsprechend kann auch ein Privatmann, gibt es unglaublich viele schöne Möglichkeiten, wie man sein Geld einfach, ich sage es mal, Unternehmen, Firmen, Menschen zur Verfügung stellen kann, die damit tatsächlich was erwirtschaften, einen Wert erwirtschaften und für das geliehene Geld so dankbar sind, dass sie dich an dem Gewinn beteiligen, weil du ihn ermöglicht hast zu wachsen. Letzten Endes bist du dann nichts anderes als eine Bank.
Ja.
Nur in real. Das heißt, du arbeitest dann für dein Geld. Du bekommst diese, nehmen wir diese 10 Goldmünzen. Von diesen 10 Goldmünzen nimmst du 2. Also 8 nimmst du zum Leben und 2 nimmst du und gibst die jemandem, der damit gerade eine Firma baut. Wo du weißt, der fabriziert was, was die Menschen tatsächlich brauchen und wieder verkaufen. Und durch diese 8 Goldmünzen kann diese Firma schneller und größer wachsen und mehr verkaufen und mehr produzieren.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann ist investieren in Aktien oder investieren in Fonds im Endeffekt sowas wie Crowdfunding, nur dass ich dafür auch noch beteiligt werde an dem, was da rauskommt. Und zwar nicht mit irgendeinem kleinen Goodie, sondern wirklich mit barem Geld.
Exakt.
Das ist ja cool. Das heißt, dann bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich genau wie die Banken auch sagen kann, wenn ich so investiere, kann mein Vermögen wachsen, ohne dass ich immer meine Hände dafür bewegen.
Ja.
Sehr schön. Das finde ich gut. Das finde ich ein echt schönes Learning.
Ja.
Und okay.
Darum geht's.
Gut.
Und dann kann man quasi die Position der Bank einnehmen und so investieren, dass auf jeden Fall immer was bei einem hängen bleibt.
Okay.
Immer das heißt, was zurückkommt.
Dann ist nicht nur der Bank der Gewinner, sondern auch ich bin der Gewinner von dieser Strategie.
Exakt. Win, 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 win.
Sehr schön.
Die meisten Menschen machen es nur umgekehrt, also investieren nicht und bezahlen damit die Schulden der anderen sozusagen und des Staates und der Banken.
Okay, dann wollen wir das jetzt zukünftig anders machen.
Ja.
Und du begleitest uns auf dem Weg, dass wir genau dahin kommen, dass sich unsere Hände nicht immer bewegen müssen und trotzdem unser Vermögen weiter wächst.
Genau.
Sehr schön. Vielen Dank, lieber Johannes.
Sehr gerne.
Dann würde ich sagen, das war's für heute. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, mit dem Thema, warum es die meisten Menschen gar nicht machen.
Okay.
Sehr gut.
Was für ein Cliffhanger.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao. Tschüss.